Wir brachen auf und die anderen folgten uns. Nur Diana Ashley blieb zurück. Als ich mich umsah, stand sie vor dem Götzenhaus und betrachtete sinnend die Statue. Es war ein ungewöhnlich heißer und schöner Tag, und Dianas Vorschlag, am Abend ein kleines Kostümfest zu veranstalten, wurde von allen mit Begeisterung aufgenommen. Wie gewöhnlich wurde bei den Vorbereitungen viel gelacht, getuschelt und heftig genäht, und als wir am Abend zum Essen erschienen, wurden wir mit den üblichen Heiterkeitsausbrüchen empfangen. Rogers und seine Frau waren neolithische Höhlenbewohner, wodurch sich das plötzliche Fehlen der Kaminvorlege erklärte. Richard Hayden nannte sich einen phönizischen Seefahrer und sein Vetter war ein Räuberhauptmann. Dr. Simons hatte sich als Küchenchef verkleidet. Lady Mannering stellte eine Krankenschwester dar und ihre Tochter eine tscherkessische Sklavin. Ich selbst steckte in einer reichlich warmen Mönchskutte. Als letzte erschien Diana Ashley, die uns alle ziemlich enttäuschte, denn sie war in einen unförmigen schwarzen Domino gehüllt. »Die Unbekannte«, erklärte sie leichthin, »das bin ich. Und nun lassen Sie uns um Himmels Willen endlich essen.« Nach dem Essen gingen wir hinaus vor das Haus. Es war eine bezaubernde Nacht, warm und mild, und der Mond ging gerade auf. Und wir machten einen Spaziergang und plauderten vergnügt, und die Zeit verging rasch. Nach etwa einer Stunde fiel uns auf, dass Diana Ashley nicht unter uns weilte. »Sie ist bestimmt noch nicht zu Bett gegangen«, meinte Richard Hayden. Violet Mannering schüttelte den Kopf. »Oh nein«, sagte sie, »ich habe sie vor einer Viertelstunde in diese Richtung gehen sehen.« Mit diesen Worten wies sie auf den Hain, der düster und schattenhaft im Mondlicht lag. »Was sie wohl im Sinn hat«, bemerkte Richard Hayden. »Einen Schabernack, möchte ich wetten. Wir wollen das mal prüfen und nachsehen.« Wir machten uns also alle zusammen auf den Weg, neugierig, was Miss Ashley wohl angestellt haben mochte. Ich spürte jedoch wiederum eine seltsame Abneigung, diesen dunklen, brütenden Baumgürtel zu betreten. Eine geheimnisvolle Macht schien mich davon zurückhalten zu wollen. Fester denn je war ich davon überzeugt, dass diesem Ort etwas wirklich Böses anhaftete. Und ich hatte den Eindruck, dass einige meiner Gefährten von den gleichen Empfindungen geplagt wurden, obwohl sie es sicher höchst ungern zugegeben hätten. Die Bäume waren so dicht gepflanzt, dass das Mondlicht nicht durchdringen konnte. Die Nacht war erfüllt mit vielen unbestimmten Geräuschen. Von allen Seiten glaubte man, ein ständiges Flüstern und Seufzen zu hören. Es war so unheimlich, dass wir uns unwillkürlich dichter zusammendrängten. Plötzlich waren wir bei der Lichtung angelangt und blieben vor Staunen wie angewurzelt stehen. Denn vor uns auf der Schwelle des Götzenhauses stand eine schimmernde, in durchsichtige Gaze gehüllte Gestalt, aus deren dunklem Haar zwei halbmondförmige Hörner hervorragten. »Mein Gott«, rief Richard Hayden, während ihm die Schweißperlen auf die Stirn traten. Aber Violet Mannering hatte schärfere Augen. »Nanu, das ist ja Diana«, rief sie erstaunt. »Wie hat die sich denn nur hergerichtet? Sie sieht auf einmal ganz anders aus.« Die Gestalt im Türrahmen hob die Hände. Sie trat einen Schritt vor und sprach mit singender, süßer, hoher Stimme, »Ich bin die Priesterin der Astarte. Tretet mir nicht zu nahe, denn ich halte den Tod in meiner Hand.« »Lassen Sie den Unsinn, liebes Kind«, protestierte Lady Mannering. »Sie machen uns ja Angst und Bange, wirklich.« Hayden sprang auf sie zu. »Mein Gott, Diana«, rief er, »du bist einfach wundervoll.« Meine Augen hatten sich inzwischen an das schwache Mondlicht gewöhnt, und ich konnte alles deutlicher erkennen. Wie Violet schon gesagt hatte, sah Diana tatsächlich ganz verwandelt aus. Die orientalischen Züge ihres Gesichts waren ausgeprägter. Ihre Augen funkelten drohend und auf ihren Lippen lag ein seltsames Lächeln, das ich nie zuvor gesehen hatte. »Hüte dich«, warnte sie, »nähere dich nicht der Göttin. Wer mich anrührt, ist des Todes.« »Wundervoll, Diana«, rief Hayden, »aber hör bitte auf damit, mir ist irgendwie nicht ganz geheuer dabei.« Er schritt über das Gras auf sie zu, und sie erhob die Hand gegen ihn. »Halt«, rief sie, »keinen Schritt näher, oder ich schlage dich mit dem Zauber der Astarte zu Boden.« Richard Hayden lachte und schritt ein wenig schneller aus. Auf einmal geschah etwas Merkwürdiges. Er zauderte einen Moment. Dann stolperte er und schlug der Länge nach hin. Er stand nicht wieder auf, sondern blieb flach auf derselben Stelle liegen. Plötzlich begann Diana hysterisch zu lachen, ein seltsames, unheilvolles Geräusch, das in das Schweigen der Lichtung einbrach. Fluchend sprang Elliot vor. »Das kann man ja nicht mehr aushalten«, rief er. »Steh auf, Dick! Menschenskind, steh auf!« Doch Richard Hayden rührte sich nicht. Elliot kniete neben ihm nieder und drehte ihn vorsichtig herum. Er beugte sich über ihn und schaute ihm prüfend ins Gesicht. Dann sprang er abrupt auf. Er schwankte ein wenig bei dem Versuch zu gehen. »Herr Doktor, um Gottes Willen kommen Sie, Herr Doktor. Ich glaube, ich fürchte, er ist tot.« Simons rannte sofort hin und Elliot kehrte langsamen Schrittes zu uns zurück. Er betrachtete seine Hände mit einem merkwürdigen Blick, den ich nicht verstand. In diesem Augenblick stieß Diana einen wilden Schrei aus. »Ich habe ihn getötet«, rief sie. »Oh mein Gott, ich wollte es nicht, aber ich habe ihn getötet.« Mit diesen Worten wurde sie ohnmächtig und sank auf das Gras, wo sie wie ein Häufchen Elend liegen blieb. Mrs. Rogers schrie auf. »Ich möchte fort von diesem grässlichen Ort«, jammerte sie. »Hier kann einem ja alles Mögliche passieren. Oh, wie furchtbar!« Elliot packte mich an der Schulter. »Das ist einfach nicht wahr«, murmelte er. »Ich sage Ihnen, es ist unmöglich. Auf solche Weise kann niemand getötet werden. Es ist gegen die Natur.« Ich versuchte, ihn zu beruhigen. »Es gibt sicher eine ganz vernünftige Erklärung dafür. Ihr Vetter litt vielleicht an einer Herzschwäche, von der niemand etwas wusste, und der Schock und die Erregung...« Er unterbrach mich. »Sie haben mich nicht verstanden.« Mit diesen Worten hielt er mir die Hände vor die Augen, und ich sah, dass sie rote Flecken aufwiesen. Dick ist nicht vor Schreck gestorben, sondern erstochen worden, und zwar mitten durchs Herz. Aber es ist keine Waffe vorhanden. Ich starrte ihn ungläubig an. In diesem Augenblick erhob sich Simons, der seine Untersuchung beendet hatte, und kam auf uns zu. Er war sehr blass und zitterte am ganzen Leib. »Sind wir denn alle verrückt?«, fragte er. »Was für eine Stätte ist dies eigentlich, dass so etwas vorkommen kann?« »Dann stimmt es also«, sagte ich. Er nickte. »Die Art der Wunde deutet auf einen langen, dünnen Dolch hin, aber es ist kein Dolch vorhanden.« Wir sahen einander bestürzt an. »Aber er muss doch da sein«, rief Elliot Hayden. »Er muss herausgefallen sein und irgendwo auf dem Boden liegen. Wir wollen ihn suchen.« Vergeblich tasteten wir den Boden ab. Violet Mannering meinte, »Diana hatte etwas in der Hand, eine Art Dolch. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn glitzern sehen, als sie ihm drohte.« Elliot Hayden schüttelte den Kopf. Er war mindestens 3 Meter von ihr entfernt, als es passierte. Lady Mannering beugte sich über die am Boden liegende Gestalt des jungen Mädchens. »Jetzt hat sie nichts in der Hand«, sagte sie, »und auf dem Boden kann ich auch nichts entdecken. Hast du dich auch nicht geirrt, Violet? Ich habe nämlich nichts gesehen.« Dr. Simons ging zu dem Mädchen hinüber. »Wir müssen sie ins Haus schaffen«, erklärte er. »Roger soll mir dabei helfen.« Gemeinsam trugen sie das bewusstlose Mädchen ins Haus und kehrten zurück, um Sir Richards Leiche zu holen. Dr. Pender brach seinen Bericht ab und blickte sich mit kummervoller Miene im Kreise um. »Heutzutage würde man natürlich anders handeln, dank der zahlreichen Detektivromane. Jeder Straßenjunge weiß, dass man eine Leiche dort liegen lassen muss, wo man sie findet. Aber damals hatten wir davon keine Ahnung und trugen infolgedessen Sir Richard ins Haus und legten ihn in sein Schlafzimmer. Dann wurde der Butler mit dem Fahrrad zur Polizei geschickt, eine Fahrt von gut 12 Meilen. Daraufhin zog Elliot Hayden mich beiseite. »Hören Sie«, erklärte er, »ich gehe zum Hain zurück, die Waffe muss unbedingt gefunden werden.« »Falls überhaupt eine Waffe vorhanden war«, erwiderte ich. Er ergriff meinen Arm und schüttelte ihn heftig. »Der abergläubische Kram spukt Ihnen im Kopf herum. Sie sind der Ansicht, dass ein Tod durch übernatürliche Kräfte verursacht wurde. Ich aber werde in den Hain zurückkehren, um der Sache auf den Grund zu gehen.« Merkwürdigerweise war ich dagegen und versuchte ihn von seinem Vorhaben abzubringen, was mir jedoch nicht gelang. Schon die Vorstellung von diesem dunklen Wald war mir zuwider, und ich hatte die unbestimmte Vorahnung, dass sich noch ein weiteres Unheil ereignen würde. Doch Elliot war eigensinnig. Ich glaube, er fürchtete sich, wollte es aber nicht eingestehen. Er machte sich auf den Weg mit der festen Absicht, das geheimnisvolle Geschehen aufzuklären. Wir verbrachten eine fürchterliche Nacht. Keiner von uns konnte schlafen. Wir versuchten es nicht einmal. Als die Polizeibeamten ankamen, wollten sie der Geschichte keinen rechten Glauben schenken und unbedingt Miss Ashley einem Kreuzverhör unterziehen. Dabei hatten sie aber nicht mit Dr. Simons gerechnet, der sich diesem Ansinnen heftig widersetzte. Sobald Miss Ashley aus ihrer Ohnmacht oder Trance erwacht war, hatte er ihr einen starken Schlaftrunk verabreicht und bestand darauf, dass sie keinesfalls vor dem nächsten Tag gestört werden dürfe.